Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg beim Bodensee. Heute geht es hier in der Spiritualität um einen Heiligen, der vor 100 Jahren heilig gesprochen wurde. Das war damals 1920 die erste Heiligsprechung nach dem Ersten Weltkrieg mit wichtigen Impulsen auch für die Spiritualität damals bis heute. Wir stellen Ihnen nämlich heute den Heiligen Gabriel Possenti vor. Sein voller Name im Orden der Passionisten war Gabriel von der schmerzhaften Jungfrau La Dolorata, wie es im Italienischen heißt. Damit wird bereits ein Wesenszug seiner Spiritualität deutlich, nämlich eine glühende Verehrung Mariens, der Gottesmutter. Diese geht einher mit einer flammenden Liebe für ihren Sohn Jesus Christus, wie auch mit einem gelebten geistigen Kindsein vor Gott. Das sind Elemente, die wir heute in der Spiritualitätssendung erleben werden. Pater Gregor Lenzen wird uns den Heiligen Gabriel Possenti, so sein bürgerlicher Familienname, vorstellen. Pater Gregor ist selbst Passionist. 20 Jahre bis im Jahr 2012 war Pater Gregor Lenzen Provinzial der süddeutsch-österreichischen Passionistenprovinz. Heute wirkt er unter anderem als Priesterseelsorger im Bistum Eichstätt. Und von dort ist er uns auch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Herr Klose.
Pater Gregor, 100 Jahre seit der Heiligsprechung Gabriel Possentis, das ist ja schon eine ziemliche Zeit. Inwiefern ist der heilige Gabriel in Ihrer Spiritualität heute noch präsent?
Ja, der heilige Gabriel war ja der erste Mitbruder nach unserem Stifter, Paul vom Kreuz, der heilig gesprochen wurde. Das ist schon bemerkenswert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann, und er ist, könnte man sagen, so das junge Gesicht unserer Kongregation, der Jugendheilige. Er ist auch Patron unseres Ordensnachwuchses, der Novizen und Ordensstudenten, aber grundsätzlich eben auch überhaupt der Jugend. Und von daher ist gerade auch seine marianische Spiritualität etwas sehr Anziehendes und bringt das einfach mit herein in unsere Passionsspiritualität, diese marianische Seite. Und dafür steht auch Gabriel von der Schmerzensmutter. Und viele junge Leute, aber nicht nur junge Leute, kommen als Pilger zu seiner Wallfahrtsstätte in den Abruzzen, zu Füßen des Gran Sasso nach San Gabriele, wie der Ort jetzt nach dem Heiligen heißt. Und er ist immer noch sehr, sehr beliebt, sehr populär, gerade in Italien auch, aber auch in anderen Ländern und Kontinenten, dort wo unsere Mitbrüder dann hingekommen sind. Also wie gesagt, er ist so das junge Gesicht und Jugend gepaart mit Hingabe und Engagement für das Reich Gottes hat ja immer etwas sehr Anziehendes und Faszinierendes.
Und etwas Zeitloses, also er kann direkt in unsere Zeit hineinsprechen. Pater Gregor Lenzen, ich darf Sie bitten, Ihren Vortrag zu halten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Leben unseres Gabriels entfaltete sich in einem Zeitraum von nur 24 Jahren. Und davon hat er auch nur 6 Jahre in unserer Kongregation der Passionisten verbracht. Und trotzdem ist dieses Leben so gefüllt und so rund. Er war einfach dann schon reif für den Himmel, als er gestorben ist. Geboren wurde er am 1. März 1838 im schönen Assisi. Sein Vater, Sante Possenti, war ein hoher Beamter im Kirchenstaat und war damals der Gouverneur der Stadt Assisi. Dem Neugeborenen wurde in der Taufe der Name des großen Sohnes von Assisi, also Francesco, gegeben. Als Francesco 4 Jahre alt war, starb bereits seine Mutter Agnese, was natürlich schon früh kindlich ein herber Verlust war. Die Familie zog dann später nach Spoleto um, ist nicht so weit entfernt von Assisi. Hier verbrachte Francesco seine Kindheit und Jugend bis zum Alter von 18 Jahren. Der Junge war lebhaft und intelligent, machte in der Schule eine große Karriere, war ein guter Schüler, sehr begabt. Als Student war er immer nach der Mode gekleidet, war oft Anführer und Mittelpunkt der jugendlichen Kreise seiner Altersgenossen. Er ging auf die Jagd, besuchte Abendgesellschaften und Theatervorstellungen, stand im Ruf eines guten Tänzers. Tatsächlich hatte einer seiner Lehrer vom Jesuitengymnasium dann den Ausspruch getan, als Francesco Possente ins Kloster ging, hat dieser Professor gesagt, der Ballerino, also der Tänzer, ist ins Kloster gegangen. Aber trotz all dieser Weltzugewandtheit ließ sich Francesco Possente nie auf irgendwelche moralischen Kompromisse ein und er vernachlässigte auch nicht seine christlichen Pflichten, war Mitglied verschiedener Bruderschaften, führte ein doch engagiertes, intensives christliches Leben. Es war zum Beispiel selbstverständlich in der Familie, dass man abends gemeinsam den Rosenkranz miteinander betete. Trotzdem war der junge Mann immer wieder unruhig. Das war oft auch im Zusammenhang mit Verlusterfahrungen und Leiterfahrungen in seinem schon jungen oder noch jungen Leben hatte er schon verschiedene schwere Verluste hinnehmen müssen. Zum Beispiel seine Lieblingsschwester Maria Luisa, er war sehr früh verstorben. Und auch körperliche Leiden, schwere Krankheiten hatte er schon durchmachen müssen. Und er hat in dem Zusammenhang mehrere Male schon das Versprechen gemacht, Priester und Ordensmann werden zu wollen. Dabei hat er vor allem an den Jesuitenorden zunächst gedacht. Die Jesuiten waren ja seine Lehrer am Gymnasium. Aber jedes Mal gewann dann doch der jugendliche Leichtsinn wieder die Oberhand. Mit 18 Jahren schließlich, und es war am 22. August 1856, während einer Prozession mit dem hochverehrten Marienbild Spoletus der heiligen Ikone, einem byzantinischen Madonnenbild, schien es ihm, als das Bild vom Erzbischof an ihm vorübergetragen wurde, er stand mitten unter den Passanten auf der Straße, schien es ihm, als ob die Augen des Bildes sich direkt auf ihn richten würde, als ob das Bild zu ihm sprechen würde und ihn auffordern würde, jetzt keine Zeit mehr zu verlieren und ins Kloster zu gehen. Es sind sogar die Worte überliefert, die Francesco damals in seinem Inneren hörte, und zwar: Auf was wartest du? Die Welt ist nicht für dich. Il mondo non è per te. Folge deiner Berufung. Und dann ging es auch relativ schnell. Innerhalb von 2 Wochen überwand Francesco alle äußeren Widerstände, vor allem von Seiten seines Vaters, der ihn nicht gerne hergeben wollte. Und am 6. September 1856 machte Francesco sich dann in Begleitung seines Bruders, der schon Dominikaner war, auf den Weg in das Noviziat der Passionisten, und zwar nach Morrovalle in den Marken in der Nähe der Stadt Macerata. Und nun begann ein ganz neues Leben für ihn. Gemäß den Gebräuchen seiner Zeit wechselte er bei der Einkleidung seinen Namen und nannte sich fortan Gabriel, also nach dem Verkündigungsengel, und wählte als religiösen Beinamen von der schmerzhaften Jungfrau. Also hier setzte er schon einen klaren Akzent, dass er sich unter den Schutz Mariens stellen wollte mit seinem ganzen gottgeweihten Leben. Seine Entscheidung für das Ordensleben war radikal vom ersten Augenblick an. Wie ein Verliebter gab er sich hin, mit Leib und Seele. Und, wie schon gesagt, auf seinem Weg zu Gott vertraute er sich der schmerzhaften Mutter an und fühlte endlich den inneren Frieden, den er in der Welt nicht verspürt hat. In jedem Brief an seine Angehörigen drang seine Freude durch. So So schrieb er einmal: Mein Leben ist eine einzige Freude. Ich würde nicht eine Viertelstunde dieses Lebens eintauschen. Die Freude, die ich empfinde, ist einfach unbeschreiblich. Die letzten 2,5 Jahre seines kurzen Lebens verbrachte Frater Gabriel in den Abruzzen, zu Füßen des Gran Sasso, Felsbergmassivs in Isola del Gran Sasso. Hier starb er an Tuberkulose am 27. Februar 1862, wie der Chronist vermerkte, beim Aufgehen der Sonne. Der Ruf seines heiligen Lebens begann sich dann bald zu verbreiten, vor allem ab dem Jahre 1892, als seine sterblichen Überreste erhoben wurden und die ersten aufsehenerregenden Wunder begannen, die bis heute fortdauern. Gabriel wurde am 31. Mai 1908 von Pius X. selig gesprochen und von Benedikt XV. Am 13. Mai 1920 heilig gesprochen. 1926 erhob ihn dann Papst Pius XI. Zum Mitpatron der italienischen Jugend und im Jahr 1959 erklärte ihn Johannes der 23. zum Patron der Abruzzenregion. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir nun kurz die Lebensstationen unseres jungen Heiligen an unserem geistigen Auge haben vorüberziehen lassen, schauen wir nun auf die Botschaft, die dieses junge, hingebungsvolle Leben für uns heute noch beinhaltet. Dem lebenslustigen Sohn eines hohen Beamten im umbrischen Spoleto fiel es zunächst nicht leicht, eine Richtung in seinem Leben zu finden. Zu viele Türen öffneten sich ihm gleichzeitig. Er hatte alle Möglichkeiten. Dem talentierten Schüler des Jesuitenkollegs von Spoleto sagte man bereits eine glänzende Laufbahn im öffentlichen Leben voraus. Er war literarisch begabt. Während seiner Schulzeit hat er lateinische Gedichte verfasst. Er war mit feinen Umgangsformen ausgestattet, war ein gern gesehener Gast von daher in den vornehmen Salons der Stadt. Francesco Possenti liebte das Theater, den Tanz, und es gab da auch eine junge Dame der Gesellschaft, Maria Pennacchietti, die ihn sehr gerne sah. Doch all das war wie mit einem Schlag ausgelöscht, als ihn an jenem 22. August 1856 bei der besagten Prozession die Augen des verehrten Marienbildes seiner Heimatstadt trafen, die Augen der Madonna, und er in der Tiefe seines Herzens die Worte hörte: Auf was wartest du? Folge deiner Berufung. Frater Gabriel, von der schmerzhaften Mutter, wie er dann als Passionist hieß, war einer, der wusste, was er wollte. Von da ab war für ihn der Weg ganz klar. Vom ersten Tag seines Noviziats an setzte sich Francesco mit der Wahl eines neuen Namens und eines religiösen Titels ein klares Lebensprogramm, ein klares geistliches Programm. In einer religiösen Zeitschrift las ich diesbezüglich über ihn folgenden Satz: Das Entflammtsein für diejenige, die Jesus uns am Kreuz als Mutter gab, prägte die wenigen Klosterjahre Gabriels. Die Verehrung Mariens also im Zusammenhang mit der Passion ihres Sohnes Jesus wurde zum charakteristischen Merkmal seines ganzen geistlichen Lebens. Von Maria sagte Gabriel einmal, dass sie die einzige Leiter sei, um zur ewigen Glückseligkeit emporzusteigen. Und an anderer Stelle lesen wir in einem seiner Briefe: Ist Maria für uns, wer wird dann gegen uns sein? 6 Jahre waren es nur, die Gabriel im Kloster verbrachte, bis zu seinem frühen Tod am 27. Februar 1862. Doch keine Sekunde dieser wenigen Jahre hatte der junge Passionistenstudent bereut. Auch nicht die leidvollen Stunden. Seinem Vater schrieb er am 23. Oktober 1856: Die Zufriedenheit und Freude, die ich innerhalb dieser heiligen Mauern verspüre, sind einfach unaussprechlich. Gabriel wurde die Zeit im Dienst des Herrn und seiner heiligen Mutter nie lang, so dass er sagen konnte, dass ihm die 24 Stunden wie 24 kurze Augenblicke erschienen. Keine Minute sehnte er sich mehr nach den Vergnügungen seiner Teenagerzeit zurück. Das erkennen wir deutlich aus einer anderen Briefstelle, in der es heißt: O wie viel mehr Trost empfindet man in einer Stunde des Gebetes, die man vor Jesus im Heiligsten Sakrament und seiner heiligen Mutter verbringt, als an ganzen Abenden in Theatern und erleuchteten Sälen, unter Vergnügungen und Gesprächen mit Personen, die doch niemals unser Herz befriedigen können. Francesco Possenti hat im Kloster, im Orden seinen Frieden gefunden, den Frieden des Herzens, als er dem Ruf des Herrn in seine Nachfolge gefolgt war. Das war es, was er nun wollte, aus ganzem Herzen mit Jesus gehen und bei ihm bleiben, im Haus Gottes leben und Gott allein dienen. Was lehrt uns dieser junge Heilige? Welche Botschaft hält sein kurzes Leben für uns, besonders für unsere Jugend, bereit? Ich denke, es ist einmal der Mut, sich für ein Ziel im Leben zu entscheiden und dann dieses Ziel auch konsequent zu verfolgen, mit dem ganzen Leben dafür einzustehen. Und noch entscheidender ist natürlich die Qualität dieses Zieles, auf die Gabriel uns auch verweist. Gabriel erinnert uns daran, die Prioritäten in unserem Leben richtig zu setzen. Denn was wirklich zählt und letztlich allein zählt, ist der Wille Gottes für unser Leben. Sein Wille sollte immer mehr zu dem unseren werden. Und der letzte Satz aus dem letzten Brief unseres Heiligen sagt in dieser Hinsicht mehr als viele Worte. Er schrieb, ich denke damals an seinen Bruder Michele, und es ging um die aufgeschobene Priesterweihe, die er eigentlich schon hätte empfangen sollen, aber aufgrund der Kriegswirren damals war es nicht möglich. Und er musste sich darin ergeben, dass er vielleicht die Priesterweihe auch nicht mehr erreichen werde, dieses Ziel. Und er schreibt dann: Gott will es so, also will es auch ich. Der Friede sei mit dir. In der Unauffälligkeit und Zurückgezogenheit dieses jungen Lebens war der ganze Ernst unserer menschlichen und christlichen Existenz verborgen. Vor allem seine Briefe, die er an den Vater, die Mutter hatte er schon als kleines Kind verloren, an seine Geschwister, Verwandten und Freunde richtete, zeigen ihn uns als einen jungen Mann mit einem sehr klaren Verständnis der Wirklichkeit. Unter vielen Briefen möchte ich einen vom Mai 1861 an seinen Vater und seinen Bruder Enrico herausgreifen. Dort schreibt Gabriel: Dies ist nicht die Zeit zum Ausruhen. Jetzt baut man das Haus, um darin nicht 30, 40, 100 Jahre, sondern eine Ewigkeit zu wohnen. Wie wir uns das Haus bauen, so werden wir es vorfinden. Der junge Ordensstudent mahnt uns also, aus der Stille des Klosters diese Lebenszeit, diese uns geschenkte Zeit nicht zu verschlafen, sondern uns zu mühen, damit wir einmal eine Wohnung im Himmel haben, und zwar eine gut bereitete Wohnung. Er fährt dann fort: Wir sind Pilger und als solche dürfen wir auf den Straßen dieser Welt nicht stehen bleiben, sondern halten wir unsere Augen auf die wahre Heimat gerichtet. Dieses Zitat erinnert uns daran, die Relationen in unserem Leben richtig zu sehen und zu setzen. Das heißt, Menschen und Dinge dieser Welt nicht absolut zu setzen, nicht an Menschen und Dingen hängen zu bleiben, nicht stehen zu bleiben, sondern sie immer, die ganze Wirklichkeit hier auf Erden, im Blick auf das letzte Ziel, im Blick auf die Ewigkeit zu betrachten. Und dieser Blick gewährt eine unendlich große Freiheit schon in dieser Welt. Sein letzter Ratschlag, den er in diesem Brief besonders an seinen Bruder Enrico richtet, der sich damals auf das Priestertum vorbereitete, lautet: Diene Maria. Diene Maria, verbreite ihre Spiritualität, eile ihr entgegen in der Gestalt der Armen, sei demütig und umgänglich mit allen. Denn wenn du den Nächsten verachtest und Abstand hältst zu den Leuten, werden Gott und die Madonna dasselbe mit dir tun. Diene Maria. Maria zu dienen bedeutete für Gabriel, auch den Menschen zu dienen, ihnen in ihren Nöten zu Hilfe zu eilen, weit entfernt von jeder abgehobenen, weltfremden Frömmigkeit verweist Gabriel seinen Bruder im Priesterseminar auf die Notwendigkeit, Gottes und Nächstenliebe miteinander zu verbinden. Das eine kann es nicht ohne das andere geben. Was hat uns also dieser junge Heilige für unsere Zeit zu sagen? Gerade der Jugend in unserer Zeit. Ich habe versucht, ein paar Grundsätze zusammenzustellen. Erstens, geh verantwortungsbewusst mit der Zeit um, die dir gegeben ist, und nütze sie. Zweitens, nimm dich selbst und deine kleine Welt nicht so wichtig, sondern weite deinen Blick. Weite deinen Blick auf die Ewigkeit hin. Dann, diene Gott in deinen Mitmenschen und halte dich nicht fern von menschlicher Not. Gabriel sagt uns, dass man heilig sein kann, ohne große Dinge zu machen, sondern indem man das Alltägliche, das Gewöhnliche außergewöhnlich gut macht, indem man die eigene Pflicht tut, worin sie auch bestehen möge, wie unscheinbar sie auch sein möge. Ferner sagt er uns, in unserer Gesellschaft, die so sehr vom Bild, vom Erscheinungsbild beherrscht wird und von der Haltung des auf sich aufmerksam Machens, da lehrt uns Gabriel, dass das Geheimnis des wahren Erfolgs in der Treue zu den kleinen Dingen besteht. Die kleinen Dinge ernst nehmen, die Treue im Kleinen, die Liebe ins Detail legen. Er gibt uns auch durch sein ganzes Leben einen konkreten Beweis dafür, dass die Freundschaft mit Gott Freude bedeutet und zur Freude führt. Mein Leben ist eine einzige Freude. Das war ein Ausspruch des heiligen Gabriel. Dabei hat er durchaus eben das Leid kennengelernt. Trotzdem wusste er um diese tiefer liegende Freude, die einfach viel mehr ist als momentaner Spaß. Und diese Freude wird eben genährt aus der Hingabe an Gott, aus einem Leben, das ganz in Gott und in seiner Liebe verankert ist. Und Gabriel lehrt uns, dass es bei Gott keine Halbheiten gibt, sondern dass man sich mit Schwung und Konsequenz ganz mit seinem ganzen Leben ihm hingeben soll. Gabriel ist der Heilige der Jugend, der er zeigt, dass es nie zu früh ist, das Leben ernst zu nehmen und nie zu spät, um der eigenen Berufung zu folgen. Er zeigt, dass die Jugend nicht die Zeit des Aufschiebens ist, so nach dem Motto, ja, da habe ich noch für später Zeit, mit diesen Dingen beschäftige ich mich heute noch nicht. Nein, gerade die Jugend ist die Zeit des Enthusiasmus, der Großzügigkeit, der Hingabefähigkeit und von daher die Zeit der Wahl und der Entscheidungen.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich darf Sie einladen, falls Sie noch neu zugeschaltet sind, hier zur Spiritualität, zur Sendung über den heiligen Gabriel Possenti. Ausformuliert, Possenti ist sein Familienname. Im Orden hat er geheißen Gabriel von der schmerzhaften Mutter, der La Dolorata. Und Pater Gregor Lenzen hat uns schon in einem ersten Teil seines Vortrags diesen jungen Heiligen vorgestellt, der mit 24 schon gestorben ist, aber auch gesagt, was er unserer heutigen modernen Zeit sagen kann. Und nun hält Pater Gregor seinen zweiten Teil des Vortrags. Ich darf Sie einladen, dazu zu hören. Bitte, Pater Gregor.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Ausgangspunkt unserer heutigen Sendung ist ja das 100-Jahr-Jubiläum der Heiligsprechung unseres heiligen Gabriel Possenti. Und es war eben Papst Benedikt der 15., der ihn am 13. Mai 1920 heilig gesprochen hat. Und damit hat dieser Papst auch eine besondere Botschaft der Welt bringen wollen mit dieser Heiligsprechung. Ich habe in dem Zusammenhang einen interessanten Artikel gefunden von Dr. Markus Bühning, der ist überschrieben Kindsein vor Gott, die Heilig- und Seligsprechungen durch Papst Benedikt den 15. Dieser Artikel ist aus dem Jahr 2018 und beschäftigt sich mit der Kanonisierungspraxis dieses Pontifikats von Benedikt dem 15. Und da schreibt Bühning, Benedikt dem 15. ging es vor allem darum, zum einen die allgemeine Berufung zur Heiligkeit besonders herauszustellen, also nicht nur Kleriker und Ordensleute, sondern alle Christen sind zur Heiligkeit berufen. Und genau dies hat er mit seinen Kanonisationsentscheiden gezeigt. Bevor wir uns weiter mit der inneren Motivation dieses päpstlichen Tätigkeitsfeldes beschäftigen, sollen die Fakten zur Sprache gebracht werden. Bühning schreibt wiederum in seinem Artikel, Papst Benedikt der 15. hat in seinem 5 Jahre andauernden Pontifikat nur 3 Heiligsprechungen vorgenommen. Hintergrund hierfür ist sicher auch der Umstand, dass die Sorge um den Frieden der Welt das in den Kriegsjahren beherrschende Thema gewesen ist. Das Pontifikat fiel ja in die Zeit des Ersten Weltkrieges von 1914 bis 1918. Alle Heiligsprechungen, die Benedikt der 15. vorgenommen hat, erfolgten dann erst 2 Jahre nach Kriegsende. Und die erste war eben am 13. Mai 1920, wo der Heilige Vater den jungen Passionistenfrater Gabriel von der schmerzhaften Jungfrau und die Herz-Jesu-Mystikerin Margareta Maria Alacock heilig gesprochen hat. Schließlich am 16. Mai 1920 Jeanne d'Arc, also die Jungfrau von Orléans, die lothringische Bauerntochter und Kämpferin für Frankreich. Bereits während der Kriegszeit erfolgten 2 Seligsprechungen. Einmal im April 1917 die Seligsprechung des Turiner Priesters Giuseppe Benedetto Cottolengo, der als Apostel der Nächstenliebe in die Geschichte eingegangen ist und im Januar 1918 die Beatifikation von Nuno Álvares Pereira, einem spätberufenen Karmelitermönch. Im Jahr 1920 erfolgten dann nach den genannten drei Heiligsprechungen noch vier weitere Seligsprechungsfeiern, so am 9. Mai 1920 die von Louise von Marillac, eine französische Adlige und Ordensgründerin aus dem 17. Jahrhundert. Am 23. Mai 1920 der irische Märtyrer Bischof Oliver Plunkett aus dem 17. Jahrhundert. Und am 30. Mai 1920 die Laien- und Mystikerin Anna Maria Taigi aus dem Italien des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. Ein ganz außergewöhnliches Ereignis war dann am 6. Juni 1920 die Seligsprechung der Gruppe der ugandischen Märtyrer, darunter vornehmlich junge Pagen am ugandischen Königshof, allesamt Schwarzafrikaner und Laien. Der bekannteste unter ihnen ist Karl Lwanga. Zu dieser Gruppe von Märtyrern hatte Papst Benedikt XV. Eine besondere Beziehung. Neben dieser Betonung der allgemeinen Berufung auch der Laien zur Heiligkeit gab es noch ein weiteres tragendes Motiv, das bei den Heiligsprechungen unter Benedikt XV. Hervorsticht, und zwar die Betonung des Kindseins vor Gott als Grundhaltung des Heiligen. Die Hervorhebung der vertrauensvollen Haltung gegenüber Gott, die Papst Benedikt XV. Gerade in der Haltung des Kindseins vor Gott verwirklicht sieht. Und da kommt natürlich die kleine Heilige Therese von Lisieux ins Spiel, denn es war auch Benedikt XV., der die kleine Therese von Lisieux besonders in den Blick nahm und im Jahr 1921 dieser jungen Ordensfrau Karmelitin im Rahmen ihres Verfahrens den heroischen Tugendgrad verlieh. Und hierbei ließ der Papst dann folgende Begründung für seine Entscheidung verlauten, die geradezu paradigmatisch für sein Verständnis von Heiligkeit ist. In seiner Ansprache hob der Papst hervor, dass das Leben Thereses vollständig durch das Verdienst der geistigen Kindheit gekennzeichnet ist. Darin sah Benedikt XV. Auch für alle Christen das Geheimnis der Heiligkeit und definierte diese als Vertrauen auf Gott und als Hingabe in seine Hand. Also das Werden wie die Kinder sah Benedikt XV. Als eine Einlassbedingung für das Reich Gottes an. Und dieses Heil hätte Therese durch die Tugenden der geistigen Kindheit gewirkt. Und er sagt, je mehr die neue Heldin bekannt wird, umso größer wird auch die Zahl ihrer Nachfolger werden, die Gott durch Übung der Tugenden der geistigen Kindheit verherrlichen. Also das war ihm ganz wichtig, heilige Beispiele den Gläubigen der Kirche vor Augen zu stellen, die diese geistige Kindheit gelebt haben. Das Werden wie die Kinder als Einlassbedingung für den Himmel. Das war die Blickrichtung des Papstes, so schreibt Bühning in seinem Artikel, der gerade ja in seinen Kanonisierungen insbesondere auch die jungen Heiligen und Seligen in den Blick nahm. Gerade in diesen Gestalten erblickte der Papst die Reinheit der Herzen, die zum Erlangen der ewigen Seligkeit erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund wird klar, wieso Benedikt XV. damals gerade in den Jugendgestalten eines Gabriel Possenti, einer Jeanne d'Arc und der ugandischen Pagen, der ugandischen Märtyrer, die Vorbilder für die Christusnachfolge sehen konnte. Es war die wahre Schönheit der Jugend, die nicht vor dem Opfer zurückscheut, die der Papst der Kirche den Gläubigen vor Augen stellen wollte. Und mit diesen Heiligen wollte er der Kirche ein Ideal vor Augen stellen. Und bis in unsere Tage können wir ihm dafür nur dankbar sein. Und dieses Ideal erkennen wir eben auch im heiligen Gabriel von der Schmerzensmutter. Nun möchte ich noch zum Schluss meiner Ausführungen auf ein besonderes Zusammentreffen zu sprechen kommen. Es ist ja schon gesagt worden, die Heiligsprechung, die erste nach dem Ersten Weltkrieg, war die Heiligsprechung von Gabriel Possenti und Margareta Maria Alacoque, deren Herz-Jesu-Visionen ja wesentlich zu einem Aufblühen und zu einer Intensivierung der Herz-Jesu-Frömmigkeit beigetragen haben. Und diese beiden Heiligen, die da zusammen heilig gesprochen wurden, die hatten tatsächlich eine gewisse innere Verbindung, und zwar zu sehen im Leben einer dritten Heiligen, nämlich der heiligen Gemma Galgani, die in ihrer Autobiografie, in ihren Selbstbekenntnissen eine Begebenheit niedergeschrieben hat, die interessanterweise Gabriel und Margareta Maria Alacoque in Verbindung bringt. Ich darf aus der Autobiografie der heiligen Gemma Galgani, dieser großen Passionsmystikerin, zitieren. Sie schreibt da im Blick auf ihre wunderbare Heilung im Frühjahr 1899. Eine meiner Lehrerinnen von der Schule kam, um mich zu sehen und zugleich um Abschied zu nehmen und mir auf Wiedersehen im Himmel zu sagen. Sie bat mich sehr, doch noch eine Novene zur damals seligen Margareta Maria Alacoque zu halten, von der sie sagte, dass diese ohne Zweifel mir die Gnade erwirken würde, entweder vollkommen zu genesen oder gleich nach dem Tode in den Himmel zu fliegen. Am 23. fing ich zum dritten Male an, diese Novene zu halten. Aber es fehlten nur noch wenige Augenblicke bis Mitternacht. Da fühlte ich einen Rosenkranz sich hin und her bewegen und fühlte eine Hand sich auf meine Stirne legen. Ich hörte, wie neunmal hintereinander ein Vater unser, gegrüßet seist du Maria und Ehre sei dem Vater, gebetet wurden. Ich konnte kaum antworten, weil ich von der Krankheit ganz erschöpft war. Die gleiche Stimme, die das Vaterunser vorgebetet hatte, fragte mich dann, willst du genesen? Es ist mir gleich, antwortete ich. Ja, setzte sie, die Stimme, hinzu, du wirst genesen. Bitte voller Vertrauen das Herz Jesu, jeden Abend, solange die Novene nicht beendet sein wird, werde ich hierher zu dir kommen und wir werden gemeinsam das Herz Jesu bitten. Sind Sie die selige Margareta, fragte ich die Stimme. Füge nur drei Ehre zu ihren Ehren hinzu. So tat ich an neun aufeinanderfolgenden Abenden. Jeden Abend kam die gleiche Erscheinung, legte mir die Hand auf die Stirn und wir beteten gemeinsam die Vaterunser zum Herzen Jesu. Und dann ließ sie, die Stimme, mich noch drei Ehre für die selige Margareta Maria Alacoque hinzufügen. Soweit das Zitat aus den Selbstbekenntnissen der heiligen Gemma. Und in einer Anmerkung dazu lesen wir, die himmlische Gestalt, die der heiligen Gemma erschien, war ihr treuer Beschützer, der heilige Gabriel von der schmerzhaften Mutter, von dem sie durch eine Biografie erfahren hatte und zu dem sie eine innere Beziehung aufgebaut hatte. Und diese Schwester, von der die Rede war, kam dann einmal noch zu Gemma und fragte sie, und Gemma sagte zu ihr: Willst du wissen, mit wem ich die Novene mache, zu der die Schwester sie ja eingeladen hatte? Und die Schwester antwortete ihr: Mit den Tanten, mit den Schwestern. Aber Gemma antwortete immer mit einem Lächeln: Nein, nein, und fügte endlich hinzu: Mit dem lieben Gabriel, der kam und mich beim Beten der Vaterunser unterstützte. Gabriel hatte also mit ihr zusammen diese Novene zur heiligen Margareta Maria Alacoque gebetet. Und so kann man sagen, durch ein glückliches Zusammentreffen wurden der heilige Gabriel und die heilige Margareta Maria Alacoque dann von Benedikt dem 15. zusammen am 13. Mai 1920 heilig gesprochen.
Herzlichen Dank, Pater Gregor Lenzen, für Ihren Vortrag über den heiligen Gabriel Possenti. Mich hat sehr angesprochen die Jugendlichkeit dieses Heiligen, diese Hingabe, die glühende Liebe für die Gottesmutter und für ihren Sohn, dieses geistige Kindsein vor Gott und auch, ja, wie Sie es am Schluss noch dargestellt haben, diese Gemeinschaft der Heiligen, mit wie da die Heiligen so irgendwie zusammenwirken, das hat mich irgendwie auch sehr angesprochen. Was hat Sie, wo Sie uns jetzt gerade zuhören, angesprochen? Das würde uns noch interessieren. Was bewegt Sie, wenn Sie jetzt so diese Biografie und auch das, was das, die Wirkungsgeschichte des heiligen Gabriel Possenti hören? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Gemeint sind Sie natürlich, liebe Hörer und Hörer, zu Hause oder wo immer Sie uns zuhören, wenn Sie uns gerade zugehört haben. Was hat Sie angesprochen, gerade auch in dieser schönen Lebensgeschichte des heiligen Gabriel Possenti, der vor 100 Jahren heilig gesprochen wurde? Gelebt hat er von 1838 bis 1862. Wenn Sie uns anrufen, kann es sein, dass eine kleine Datenschutzanweisung kommt, aber das soll Sie nicht stören, das gehört halt einfach dazu. Und dann können Sie zu uns durchgeschaltet werden. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Vor 100 Jahren wurde der heilige Gabriel Possenti heilig gesprochen. Dann wurde er heilig vor 100 Jahren am 13. Mai 1920. Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Unser Referent ist der Passionistenpater Gregor Lenzen. Oh, er hat uns einen Vortrag gehalten über den heiligen Gabriel Possenti und darüber kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Aus Krefeld ruft uns Frau Opfermann an. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte gern Herrn Pater Lenzen fragen, ob ich richtig gehe in der Annahme, dass von dem heiligen Gabriel, von der Jungfrau Maria, Reliquien in Selters im Westerwald in Rheinland-Pfalz sind, Herr Pater.
Ja. Ja, ich habe mal im Internet nachgeschaut, da gibt es ja solche Wikipedia-Artikel über die Heiligen auch, und wenn ich mich nicht alles täuscht, habe ich tatsächlich den Hinweis darauf gefunden, dass es da diese Reliquien gibt. Das war mir auch nicht bekannt und ich weiß auch nicht, wie sie da hingekommen sind, aber Sie haben da offenbar mehr Wissen.
Ja, ich bin nämlich vor ein paar Jahren dahin gefahren und habe danach geforscht und wollte zu der Kirche von den Reliquien gehen, aber es hat niemand etwas davon gewusst und die Kirche, die da angegeben ist, gibt es gar nicht. Und ich habe mich bis zum Bürgermeister gewandt, der Herr Jung, Und der wusste auch davon nichts.
Aber Frau Opfermann, dann würde mich interessieren, was hat Sie denn bewogen, dahin zu fahren? Was hat Sie denn am heiligen Gabriel Possenti bewegt oder fasziniert, dass Sie sagten, ich möchte das?
Mich interessiert seine Vita schon seit langem. Ich habe das im Computer und ich beschäftige mich damit und ich finde ihn einen außergewöhnlichen Heiligen. Und ich war da in der Nähe in Sein und habe gedacht, jetzt fährst du dahin und guckst, wo die Reliquien sind. Und das ist nichts geworden.
Oh, aber das ist schade. Sie haben das irgendwo gelesen, offensichtlich, ne?
Ja. Es stand auch dabei die Kirche. Ich werde gleich im Internet nachgucken, ob ich das noch auf meinem Computer habe. Die Kirche jedenfalls, selbst diese Kirche kannte niemand in selbst.
Okay. Oh ja, vielleicht gab es da ein Missverständnis. Aber ich finde es schön, dass wir hören, ein Heiliger vor 100 Jahren oder vor sogar noch länger natürlich, aber vor 100 Jahren ist er heilig gesprochen worden, bewegt die Menschen heute, dass sie sich auf die Suche machen und Reisen auf sich nehmen. Das ist ja schon was Bedeutendes, Pater Gregor. Ich finde es schön, dass Sie uns den heiligen Gabriel so nochmal näher gebracht haben. Ich fand es auch schön, wie Sie das beschrieben haben. Er hatte ja nur 24 Jahre, aber wie er seine Zeit gelebt hat, also dieses auch 6 Jahre im Orden, dieses Nutzen der Zeit, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Gedanke, der auch für heute natürlich ganz zentral ist. Wie kann man seine Zeit möglichst nutzen und nicht verplempern? Und dann kann es auch ein kurzes Leben sein, was eben ganz, ganz aussagekräftig ist.
Genau, ja.
Ich darf noch einen Hörer mit reinnehmen, ganz kurz in die Sendung. Herr Schröttke ruft uns an aus Stade. Grüß Gott, Herr Schröttke.
Ja, wir sind schon nicht mehr in Stade, aber
ach so,
grüß
okay.
Gott und danke, dass Sie sagen darf. Sie haben gefragt nach dem, was mich fasziniert hat. Oder was allgemein die Menschen sollten sich melden, was sie fasziniert.
Gerne.
Für mich fand ich jetzt die Aussage außerordentlich, diese Freude, dass er also wirklich jeden Moment, ich sage jetzt mal, geliebt hat, diese Freude in dieser seiner Berufung zu leben. Das fand ich außerordentlich. Das gefunden zu haben und nie bedauert zu haben.
Ja.
Das ist also, ich wollte es noch kurz erläutern. Wir hatten einen Jugendpriester, der viel mit heiligen Geschichten erzählt hat. Sehr viel, und ich habe viel, viel mitgenommen. Und es stimmt, was ich vor ein paar Tagen im Radio Horeb auch gehört habe, man verliert, wenn man die Gnade nicht nutzt. Und es ist ein Geschenk, dass ich es über Radio wieder neu hören darf. Und was die Freude angeht, eben in der Zeit, als ich Junggeselle war, in der Dachwohnung wohnte, mit jeder Messe, wo ich hinging, sag, geh hin, wenn du da nicht mehr kannst, wenn es keine gibt. Also dann bin ich hingegangen und habe mich jedes Mal gefreut, über die Heiligen zu hören, wenn sie erwähnt worden sind, wie Brüder und Schwestern der Vorzeit sozusagen oder früheren Zeit. Und das hat mich jetzt wieder motiviert, das auch wieder aufzunehmen, nach vielen bedauerlichen Jahren, muss ich sagen.
Herr Schröttke, ganz herzlichen Dank. Wunderbar, das ist nochmal ein schöner Gedanke, diese Freude an der Berufung, die auch ja bei Ihnen was auslöst. Ganz herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende der Sendezeit. Pater Gregor, ganz herzlichen Dank. Ich verzichte jetzt gerade mal auf die Hörerservice-Dinge. Wenn Sie eine CD bestellen wollen oder sich an Hörerservice wenden, schauen Sie ins Programmheft oder auf horeb.org, da stehen alle Informationen für Sie bereit. Ich darf nun Sie bitten, Pater Gregor Lenzen, uns noch den Segen zu sprechen. Vielleicht auch gerade im Sinne des heiligen Gabriel Possenti.
Ja. Es segne und behüte euch auf die Fürsprache des heiligen Gabriel, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ganz herzlichen Dank, Pater Gregor Lenzen.
Gerne.
Und auch ganz herzlichen Dank alle Hörer und Hörer, die zugehört haben, auch angerufen haben. Wir haben den heiligen Gabriel Possenti näher kennengelernt, auch in seiner Spiritualität. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich darf mich verabschieden, Ihr Bodo Klose.